Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Mai 1991.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ja, jetzt begrüße ich das Donnerstags-Info-Team an diesem schönen Frühlingstag. Ja, das zur Situation vom Donnerstags-Team wird zum Schluss der Sendung noch was gesagt werden. Dann gebe ich noch die Telefonnummer durch. Das ist hier 31028 in Freiburg, 0761 31028. Wir freuen uns immer über Anrufe, sagen wir jedes Mal zu Anfang. Und jetzt zu den einzelnen Themen dieser Sendung.
Ja, vergangenen Sonntag starb in Zürich im Alter von 82 Jahren der kommunistische Buchhändler Theo Pinkus. Dazu ein kurzer Nachruf.
Dann folgt ein Nachtrag zum 1. Mai. Dieser war in der Türkei von zunehmender Repression geprägt. Die Situation in Istanbul und ein neues sogenanntes Antiterrorgesetz werden in einem Beitrag erläutert. Gegen die Opposition geht nicht nur der türkische Staat vor, auch in Deutschland geht's gleich so weiter. Der Landrat von Breisgau-Hochschwarzwald, Schill, hat sich zur Verfolgung von Kurden und Kurdinnen geäußert. Sein Motto, Verfolgung sei nicht so schlimm, es wird also abgeschoben.
Anschließend ein Studiogespräch mit einem Mitarbeiter der Politik- und Kulturgruppe Waldkirch zur Demo am Samstag, 11. Mai in Emdingen gegen die Abschiebung von Flüchtlingen.
Ja, und dann der letzte Beitrag, wenn wir da noch genug Zeit zu haben, ist ein Beitrag, ein Brief aus dem Knast aus Spanien. Dieser Brief wurde in der Taz veröffentlicht, auch schon im Knastfunk nachgesprochen, aber das haben wir nochmal gemacht, weil ihm dieser Brief so unter die Haut geht, also zum Knast.
Theo Pinkus ist tot. Er starb am vergangenen Sonntag 82-jährig in seiner Wohnung in Zürich. Ein Genosse lebt nicht mehr, einer von den wenigen, die ihr Leben lang gegen Ausbeutung und Unterdrückung standen oder, wie Theo es selbst 1988 anlässlich einer Veranstaltung in Freiburg ausdrückte, denen es um eine Alternative zu den vorgefundenen Zuständen geht, um eine ständige Annäherung an eine sozialistische und kommunistische Utopie. Im folgenden Beitrag versuchen wir, ein Stück der Lebensgeschichte von Theo Pinkus nachzuspüren, lassen ihn selbst zu Wort kommen. Die Aufnahmen stammen von einer Veranstaltung im November 1988 in Freiburg. Theo Pinkus, geboren 1909 jüdischer Religion, wuchs in Zürich auf, setzte sich bereits in seiner Jugend mit sozialistischen Ideen auseinander.
Eine ähnliche Jugendbewegung gab es in den 20er Jahren in Zürich und in der Schweiz. Die nannte sich Mittelschülerbewegung, die hatte auch einen gewissen linke Diskussion, zuerst über Schulreform. Und da kam dann Diskussion in einem sehr schönen Ferienhaus einer Genossenschaft Proletarische Jugend am Zugersee, wo immer Kommunisten, junge Kommunisten auch waren. Und da haben wir dann diskutiert. Und so kam ich dann immer mehr in eine linke Bewegung hinein, ohne Mitglied zu sein. Und dann hatten wir noch so 3-4 Studenten in unserer Umgebung und mit denen haben wir einen Kurs gemacht über die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie nach dem berühmten Buch von Franz Mehring, haben das Manifest gelesen. Naja, und so hatte ich mich dann in den Jahren 24 bis 26 immer mehr dafür interessiert, am 1. Mai teilgenommen und beschlossen, zu den Kommunisten zu gehen. Umso mehr, da ich das unerhörte Glück hatte, dass meine Eltern, mein Vater, der glaubte, mit einem Bankgeschäft, das er allerdings nur 3 Jahre im Ganzen führen konnte, sich frei zu kaufen, sozusagen vor Zwang und so weiter, und dann vielleicht mal einen größeres Geldgeschäft zu machen, dann überhaupt nicht, sondern mehr sich mit Naturwissenschaften und solchen Dingen zu beschäftigen. Aber er ist pleite gegangen und damit war auch die harte Auseinandersetzung, ob man nicht man dürfe den Kapitalismus nicht unterstützen, war natürlich klar entschieden, als er mir sagte, eigentlich hast du recht gehabt. Naja, und da war ich auch befreit, wir sind völlig pleite gegangen, hatten überhaupt nichts mehr und ich bin nach Berlin, wurde noch von Freunden meiner Mutter mit 100 Mark im Monat unterstützt, bis mein Lehrlingsgehalt bzw. mein Angestelltengehalt ungefähr diesen Betrag im Laufe von 2-3 Jahren erreichte, wo dass ich darauf verzichten konnte.
Die Buchhändlerlehre war das eine in Berlin, die politische Tätigkeit innerhalb der Kommunistischen Partei das andere. Für Theo, gerade in Anbetracht des erstarkenden Faschismus, viel wichtigere.
Und so landete ich dann bei dem heute noch berühmten und großen Verlag, damals ein ganz kleiner Verlag, Ernst Rowohlt Verlag, beim damals alten oder noch jüngeren Rowohlt, und habe dort eine sogenannte Lehre gemacht. Und zuletzt war ich dann im Neuen Deutschen Verlag, bei einem Idol der schweizerischen Jugend überhaupt, der Jugendbewegung, bei Willy Münzenberg, dem Begründer der AIZ, der Arbeiterillustrierten Zeitung, und arbeitete in dieser AIZ als sozusagen und für die anderen Zeitungen dieses Verlages sozusagen, was man heute nennt, Öffentlichkeitsarbeit. Und dann hatte ich im Gegensatz zu meinem Freund und Genossen, der heute hier mir die Ehre gibt und euch, dass er hier ist, dem Genossen Leiter, habe ich im Gegensatz zu ihm das große Glück gehabt, dass ich im 33 nach dem Judenboykott ausgewiesen wurde als Schweizer Jude und Kommunist und von der Botschaft der Schweiz gleich einen neuen Pass bekam, weil meiner beschlagnahmt war und sie fanden, das sei ein bisschen viel auf einmal, ich soll mal lieber nach Zürich fahren oder nach der Schweiz.
Im letzten Augenblick sozusagen gelang es Theo Pingus 1933 den Faschisten zu entwischen. Er, der als bekannter Mitarbeiter innerhalb der kommunistischen Presse um Willy Münzenberg herum natürlich erste Zielscheibe der Nazis war. In Zürich selbst setzte er seine politische Arbeit fort, arbeitete in der damals verbotenen KP der Schweiz, engagierte sich für die zahlreichen Emigranten und Emigrantinnen, die vor dem Faschismus geflohen waren und in der Schweiz in den meisten Fällen ebenfalls verfolgt oder gar abgeschoben wurden, und in der Naturfreundebewegung. Innerhalb der KP der Schweiz, die damals nicht unbeeinflusst war von stalinistischen Methoden der Auseinandersetzung, geriet Theo mit seinen Aktivitäten in Widerspruch. 1942 wurde er aus der KP ausgeschlossen.
Ich war damals ein sehr aktiver Genosse innerhalb der Naturfreunde, die kennt ihr ja. Es waren mehrere Genossen in der Leitung dort und man hat uns vorgeworfen, dass wir nur für die Naturfreunde anstatt für die Partei arbeiten. Und wir haben die Auffassung gehabt, je besser wir als Kommunisten in einer großen Massenorganisation, das waren die Naturfreunde ja doch, immerhin mit 25.000, 30.000 Mitgliedern, je besser die Kommunisten dort für die Organisation und deren Verwirklichung und ihr Programm arbeiten, je eher können sie als Kommunisten auch Einfluss gewinnen für ihre politischen und Zukunftsziele. Eine sehr vernünftige und nach meiner Ansicht richtige Einstellung. Aber für die war das so, die, was ihr manchmal hier in den Gewerkschaften sicher schon gehört habt, gegen den Kampf gegen die sogenannten Brettfahrer und im Kampf gegen die sogenannten Nutznießer, nicht wahr? Die Unorganisierten, die dann Genießer, Nutznießer, in Gewerkschaften mehr Nutznießer, in Naturfreunden und in solchen Kulturorganisationen Genießer. Diese Theorie, also ich will jetzt die Theorie hier nicht lange auseinandersetzen, aber sie ist nicht unbekannt geblieben. Sie lebt immer wieder fort innerhalb der so organisierten Gegenmacht, zu der ja nun mal die Gewerkschaften und sogar trotz aller Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie, aber auch die Sozialdemokratie letzten Endes als Arbeiterpartei, als Partei, die sich teilweise oder noch in großem Maß auf Arbeiter stützt, gehört. Das waren so die tieferen Gründe, die habe ich erst später mit der Zeit rausgefunden. Die Argumentation war einfach die, du arbeitest immer so am Rande der Partei, man weiß nicht, was du alles machst und so weiter. Und nur hat halt die Parteileitung beschlossen, dich auszuschließen. Na, Punkt. Dann hat mir noch vorgeworfen, ich hätte mich geweigert, Flugblätter zu verteilen in der Illegalität, was auch nicht stimmte. Wir hatten nur organisiert, dass, da ich ja sehr, sehr bekannt war, und damals schon so eine kleine Buchhandlung, also antiquarische Bücher, also natürlich auch sozialistische Verkauf und so, dass die Flugblätter von mir geholt und dann an andere Stellen gebracht worden sind. Also es war eine taktische, illegale Maßnahme der Gruppe, in der wir in Schwolisungen, wo wir heute noch wohnen, hatten. Das wurde dann aber so verdreht.
Ein Ausschluss aus der Partei war für die Betroffenen natürlich mehr als eine bürokratische Maßnahme. Ausgestoßen sein aus einer Gemeinschaft, einer politischen Bewegung, für die man lebte, arbeitete und sich beschimpfen ließ, hatte Konsequenzen, die uns kaum vorstellbar sind. Menschen, die einem lieb waren, mit denen man jahrelang politische Arbeit gemacht hatte, distanzierten sich, zeigten sich nicht mehr, mieden jeden Kontakt. Parteiausschluss aus der KP der Schweiz. Es sollte nicht der einzige Parteiausschluss bleiben. Um seine politische Arbeit organisiert fortsetzen zu können, Kommunisten und Sozialisten wurden in den 40er Jahren in der Schweiz verfolgt, trat Theo Pingus in die Sozialdemokratische Partei der Schweiz ein, aus der er nach wenigen Jahren wiederum ausgeschlossen wurde, wegen fortwährender kommunistischer Propaganda. Wenig später, 1950, dann bat ihn die zu diesem Zeitpunkt neu gegründete Kommunistische Partei der Schweiz, Partei der Arbeit, ihr wieder beizutreten. Theo tat's, allerdings ohne seine randständigen Aktivitäten aufzugeben, zum Beispiel sich zu aktivieren in der 68er-Bewegung, zum Beispiel die Stiftung Salezina zu gründen als linke Bildungs- und Diskussionsstätte, zum Beispiel die Arbeit in und mit der Studentenbibliothek der Arbeiterbewegung, zum Beispiel aber auch in der Unterstützung von basisdemokratischen sozialen Bewegungen.
Und ich verstehe es, wenn ihr alle oder viele junge Leute sich nicht mehr mit einer Partei restlos identifizieren können, ja sogar eventuell gar nicht drin sind. Wenn Genossen, die ganz andere Dinge machen, Radio Dreieckland, Medienwerkstatt hier in Freiburg, um lokal zu sein, oder andere Aktionen, und damit Aufklärung schaffen, Kritik üben an den Zuständen und damit auch nicht gerade die Sympathie der herrschenden Klasse immer gewinnen, sonst wäre der Kampf um Radio Dreieckland nicht in dieser Länge vor sich gegangen. Aber doch über eine Resonanz verfügen, die dann eventuell auch zu gewissen Erfolgen führt, dann muss ich sagen, die Arbeit ist genauso wichtig, wenn nicht noch manchmal wichtiger, ja sogar eine gewisse Unterstützung der Linken innerhalb der verschiedenen Parteien und vor allen Dingen der Linken auch in den Gewerkschaften.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Mai 1991.
Am 1. Mai in Istanbul in der Türkei. Bereits am 1. Mai hatten wir versucht, telefonisch in Erfahrung zu bringen, wie die Situation zu den 1. Mai-Feierlichkeiten in Istanbul gewesen ist. Leider ging uns damals die Telefonverbindung kaputt, weshalb wir damals nicht genauer berichten wollten. Auch bürgerliche Zeitungen haben über den 1. Mai in der Türkei eigentlich nichts geschrieben, beziehungsweise, wenn überhaupt, die Polizeiversion wiedergegeben. Nun hat uns einer der Besucher des 1. Mai in Istanbul einen Bericht verfasst, den wir nun im Folgenden auszugsweise verlesen wollen. 22.000 Polizisten waren aufgeboten, die das Verbot von 1. Mai-Kundgebungen und Demonstrationen durchsetzen sollten und die, so der Vorsitzende des Menschenrechtsvereins von Istanbul, die Stadt in ein Gefängnis für 10 Millionen Menschen verwandelte. Trotz dieser Übermacht jedoch und trotz der schon Tage vorher einsetzenden Repression gab es in Istanbul vielfältige Demonstrationen und Kundgebungen. Mehrere Parteien und Einzelgewerkschaften hatten Antrag auf Zulassung von Demonstrationen gestellt, diese wurden jedoch ausnahmslos abgelehnt. In einer Begründung erklärte der Premierminister Akbulut, 1. Mai-Veranstaltungen hätten nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern seien ein Vorwand für terroristische Aktivitäten. Erlaubt wurden nur private Treffen in geschlossenen Räumen und dazu unter Polizeiaufsicht. Der größte Gewerkschaftsverbund, die regierungshörige Türkis, rief zu privaten Versammlungen in ihrem Hauptquartier in Ankara sowie in verschiedenen Regionalbüros auf. Nikati Çelik, Präsident der Hakisch, fordert die Mitglieder seines Verbandes auf, sich von Demonstrationen fernzuhalten, um nicht, Zitat, sogenannten Arbeitervertretern auf den Leim zu gehen, Zitat Ende. Unter den Organisationen, die zu Demonstrationen und Aktionen auf der Straße aufriefen, gab es dann auch zusätzlich noch Meinungsverschiedenheiten über die Zielsetzungen. Wichtigster Punkt allerdings waren die Repressionen. Die Repressionen von staatlicher Seite gegen die Vorbereitung von 1. Mai-Demonstrationen hatten schon Tage zuvor begonnen. Mitarbeiter von legalen Zeitungen wurden verhaftet, Flugblattverteiler, Plakatkleber ebenfalls. Gewerkschaftler, bekannte linke Aktivisten und Studenten wurden zu Hause, auf der Straße oder an den Universitäten festgenommen und an die politische Polizei überstellt. Viele von ihnen sind auch noch nach einer Woche in Haft und es muss davon ausgegangen werden, dass sie gefoltert oder misshandelt werden. Seit dem frühen Morgen des 1. Mai dann hielten die Polizeieinheiten sämtliche größeren Plätze in den Stadtteilen besetzt. Zumindest am Hortplatz, dem Taksimplatz, wurden Schützenpanzer aufgefahren. Aus Hubschraubern wurde die Lage beobachtet. Diese massive Präsenz der Polizei hielt den ganzen Tag über an. Die Stadtteile um den Taksimplatz waren abgeriegelt. Jede Straße und jede Gasse war bewacht. Abgesehen von sogenannten Touristen konnte niemand ein Stadtviertel ohne Leibesvisitation und Ausweiskontrolle betreten oder verlassen. Ab 9 Uhr morgens fanden die ersten Demonstrationen in verschiedenen Stadtteilen statt. Überall kam es zu teilweise schweren Auseinandersetzungen sowie zu massiven Verhaftungsaktionen. Die Zahl der teilnehmenden Menschen an den Demonstrationen in diesen Stadtteilen lag bei 600 bis 1200. An größeren Kundgebungen nahmen nach Schätzung verschiedener Gruppen von Beobachterinnen und Beobachterinnen zwischen 4000 und 5000 Menschen teil. Daneben gab es auch eine Vielzahl kleinerer Kundgebungen und Aktionen auf den Straßen und in den Fabriken. Auch dort wurden viele Menschen verhaftet. Zwei kurdische Demonstrationen, die sich in ihren Slogans auf den 1. Mai sowie auf Kurdistan und die PKK bezogen, wurden ebenfalls nach kurzer Zeit aufgerieben. Am Abend dann versuchten Gruppen von Ärzten, Anwälten und Mitgliedern von Menschenrechtsorganisationen, Auskunft über den Verbleib und die Behandlung der Verhafteten zu erhalten und zu ihnen vorgelassen zu werden. Dies wurde ihnen jedoch bei sämtlichen Polizeistationen verweigert. Es ist zu befürchten, dass sich das Vorgehen der Polizei gegen Gefangene noch weiter verschärfen wird. Bereits im Laufe der letzten Monate sind mehrere Personen in Polizeihaft umgekommen. Zudem bietet das am 12. April vom Parlament verabschiedete und sofort in Kraft getretene sogenannte Gesetz zur Bekämpfung des Terrors der Polizei weitreichende Möglichkeiten und stellt für Folterer einen Schutz vor Strafverfolgung dar. Auch unter juristischen Aspekten stellt dieses Gesetz, das nach Einschätzung von Anwälten auf die am 1. Mai Verhafteten angewendet werden soll, eine immense Verschärfung dar. Es fasst den Begriff des Terrors dermaßen weit, dass er auf jede und jeden einzelnen Demonstranten bzw. Demonstrantin zutrifft. Da gleichzeitig auch der Strafrahmen nach oben erweitert wird, ist hier also mit mehrjährigen Haftstrafen zu rechnen. Nach Informationen vom Freitag, den 3. Mai, sollen mindestens 175 Personen aufgrund dieses Gesetzes vor Gericht gestellt werden. Im Gegensatz also zu anderen Städten in der Türkei war die Mobilisierung in Istanbul diesmal geringer als im Vorjahr und dies wurde uns in vielen Gesprächen bestätigt, so der Berichterstatter aus Istanbul. Und er fügt an, dies hat nach meiner Meinung nach eine Reihe von Gründen, die allerdings miteinander im Zusammenhang stehen. Die Bewegung, der Aufbruch, der 1987 entstanden war, hatte im letzten Jahr eine eigene Dynamik entwickelt und hatte in dem Streik und dem Marsch von Zunguldak sowie in dem Streik vom 3. Januar 1990 die Höhepunkte. Zu diesem Zeitpunkt schien es möglich zu sein, revolutionäre Zielsetzungen und ökonomischen Überlebenskampf wenigstens ansatzweise zur Deckung zu bringen und damit dem spontanen, für Staat und Gewerkschaftsbürokratie schwer zu kontrollierenden Element eine Richtung zu geben. Diese Dynamik konnte nicht über die Zeit des Golfkrieges und die damit einhergehende verstärkte Repression gerettet werden. In dieser Situation der Stagnation und Unsicherheit, die der Euphorie des vergangenen Herbstes und Winters dann folgte, platzte zusätzlich noch am 12. April das eben erwähnte sogenannte Antiterrorgesetz und vertiefte in weiten Kreisen die Verunsicherung. Der politische Umgang mit diesem Gesetz, das von einigen unserer Gesprächspartner in Istanbul als institutionalisierte Form eines Putsches bezeichnet wurde, das einen solchen wie 1980 überflüssig mache, müsse erst noch gelernt werden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Mai 1991.
Eben war von der Berichterstattung zu den 1. Mai-Demonstrationen in der Türkei, insbesondere in Istanbul, die Rede. Gestern im Info ist über die Situation kurdischer Menschen im Irak und auch in der Türkei berichtet worden, anhand einer Veranstaltung von Lissi Schmidt, Medico International, die in Freiburg gewesen ist. Nun zwei weitere Punkte zu dieser Thematik, allerdings aus herrschender Sicht. Der eine ist ein kurzer Hinweis auf Freitag, den 10. Mai um 12 Uhr. Dort, so das Presse- und Informationsamt der Stadt Freiburg, gibt sich der türkische Generalkonsul aus Karlsruhe die Ehre in Freiburg. Der erste Bürgermeister, Ungern Sternberg, empfängt den türkischen Generalkonsul im Dienstzimmer des Technischen Rathauses Freitag, 10. Mai um 12 Uhr. Dazu lade ich Sie herzlich ein mit Ihrem Fotografen. Presse- und Informationsamt der Stadt Freiburg. Der zweite Hinweis und Kontrast ist ein länger Brief des Landrates des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald vom 19. April 1991. Dr. Schill, Landrat des Landkreises, schreibt dort zur Situation der Kurden in der Türkei. Und hier wird einmal ausführlich aus diesem Brief zitiert. Nach den Feststellungen des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und des Verwaltungsgerichtes Karlsruhe findet eine asylrechtlich relevante Gruppenverfolgung der kurdischen Bevölkerungsgruppe durch den türkischen Staat nicht statt. Kurden werden in der Türkei als Gruppe in Anknüpfung an ihre Volkszugehörigkeit keiner politischen Kollektivverfolgung ausgesetzt. Die türkischen Kurden sind Inhaber der gleichen Rechte wie alle anderen Staatsbürger. Sie sind im öffentlichen Leben an der Staatsgewalt beteiligt. Zwar unterliegen sie im ethnischen, kulturellen und religiösen Bereich zahlreichen Einschränkungen, diese erreichen nach Intensität und Ausmaß jedoch nicht den Grad asylrechtlich relevanter Repressalien. Dies gilt insbesondere auch trotz des in einem türkischen Gesetz über Veröffentlichungen in anderen Sprachen als der türkischen enthaltenen Verbot von Verlautbarungen in kurdischer Sprache. Im Südosten der Türkei, dem eigentlichen Siedlungsgebiet der Kurden, ist es faktisch möglich, sich des Kurdischen als Umgangssprache zu bedienen. So hat die türkische Regierung im April 1991 die Strafgesetze für Kurden entschärft. Danach kann die kurdische Sprache offiziell gesprochen werden. Es wird nicht verkannt, so Dr. Schill weiter, dass die Lage der Kurden insbesondere in der Osttürkei auch durch wirtschaftlich oft bedrückende Zustände sowie durch die dort immer noch herrschenden Feudalstrukturen gekennzeichnet ist. Diskriminierung und schikanöse Behandlung in Einzelfällen sind nicht auszuschließen. Insbesondere in Verbindung mit Ermittlungen türkischer Sicherheitskräfte gegen Separatisten. Ohne dass dies jedoch von der Verfolgungsdichte her gesehen schon die Schwelle zu einer an die Volkszugehörigkeit der Kurden anknüpfenden Kollektivverfolgung dieser Gruppe erreicht. Noch einmal, ohne dass dies jedoch von der Verfolgungsdichte her gesehen schon die Schwelle zu einer an die Volkszugehörigkeit der Kurden anknüpfenden Kollektivverfolgung dieser Gruppe erreicht. Gleiches gilt auch für die von der türkischen Regierung in den überwiegend kurdischen Provinzen durchgeführten Umsiedlungsaktionen, die zudem nicht ethnisch einseitig angelegt waren, sondern der Verbesserung der Lebensbedingungen und der Terrorismusbekämpfung dienten und auf Freiwilligkeit beruhten. Die Lage im Südsiedlungsgebiet der Kurden ist auch dadurch geprägt, dass die Arbeiterpartei Kurdistans, in Klammern PKK, und ihre militanten Unterorganisationen dort einen Guerillakrieg gegen die in dieser Gegend in starkem Maße präsenten staatlichen Armeeeinheiten und Polizeikräfte führen. Trotz dieses Konfliktes kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese Aktionen systematisch gegen die kurdische Bevölkerung richten. Bei den Militäraktionen steht die Bekämpfung der PKK im Vordergrund. Allerdings kommt es bei der Verfolgung kurdischer Separatisten oder Terroristen auch zu Diskriminierung und schikanöser Behandlung bis hin zur Folter, Sippen- und Dorfhaft und zur Tötung von unbeteiligten Zivilpersonen. Diese Ausschreitungen staatlicher Kräfte sind nicht für das Gesamtbild in allen kurdischen Landesteilen prägend. Vielmehr handelt es sich um Exzesse in Einzelfällen, die vor dem Hintergrund einer dem offenen Bürgerkrieg vergleichbaren Lage stattfinden. Sie verlieren insoweit daher regelmäßig den Charakter asylrechtlich erheblicher Verfolgung. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat darüber hinaus festgestellt, dass die Aktionen des türkischen Militärs nicht gezielt auf die physische Vernichtung der an dem militärischen Geschehen nicht beteiligten kurdischen Zivilbevölkerung ausgerichtet sind. Ebenso wenig ist das Vorgehen des türkischen Militärs auf die gezielte Zerstörung der ethnischen und kulturellen Identität der Kurden im Südosten der Türkei ausgerichtet. Als positive Entwicklung ist zu werten, dass sich die kurdische Minderheit in der Türkei im Gegensatz zu früher heute Kurden nennen und auch kurdisch sprechen darf. Außerdem kann über die Kurdenfrage in den Medien berichtet werden. Nach den neuesten Meldungen vom April 1991 wurden die Strafgesetze für die Kurden entschärft. Es ist ferner positiv zu bewerten, dass sich die türkische Regierung nach wochenlangem Zögern nun doch bereit erklärt hat, kurdische Flüchtlinge aus dem Irak im türkisch-irakischen Grenzgebiet in Lagern aufzunehmen. Letztlich bleibt zu hoffen, dass, nachdem die Weltöffentlichkeit nach dem Golfkrieg auf die Lage der Kurden aufmerksam gemacht worden ist und die Regierungen der westlichen Staaten Druck auf die Staaten, in denen die Kurden heute leben, ausgeübt und sich selbst und Selbsthilfsbereitschaft gezeigt haben, die Rechte der Kurden auch in der Türkei mehr durchgesetzt und erweitert werden. Eine Rückkehr abgelehnter türkischer Asylbewerber kurdischer Volkszugehörigkeit in die Türkei ist deshalb nach meiner Auffassung grundsätzlich möglich. Eine Rückkehr abgelehnter türkischer Asylbewerber kurdischer Volkszugehörigkeit in die Türkei ist deshalb nach meiner Auffassung grundsätzlich möglich. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Schill, Landrat des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Der türkische Generalkonsul aus Karlsruhe ist am Freitag, den 10. Mai, um 12 Uhr im Dienstzimmer des ersten Bürgermeisters im Technischen Rathaus zu besichtigen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Mai 1991.
Am nächsten Samstag, den 11. Mai, findet in Emding eine Demonstration statt. Um 10.30 Uhr am Bahnhof, gleich hiermit auch noch angekündigt. Mitorganisiert hat diese Demonstration die Politik- und Kulturgruppe Waldkirch. Und hier im Studio sitzt auch ein Vertreter dieser Gruppe. Um was geht's denn bei dieser Demonstration am Samstag?
Also diese Demonstration soll zum einen dienen, die sollen Sammlungsbewegung starten, weil es sieht so aus, dass in kommenden Wochen oder kommenden Monaten extrem viele Abschiebungen stattfinden werden, also nicht nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit. Das bedingt durch das Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes einerseits und zum anderen, weil die Regierungen ein rigoroseres Vorgehen jetzt an den Tag legen, was die Behandlung von abgelehnten Flüchtlingen anbetrifft.
Also gegen die Abschiebung von Flüchtlingen, das ist der eine Punkt. Kannst du denn was zur aktuellen Abschiebung sagen, beziehungsweise zu welchen die noch bevorstehen?
Also aktuelle Abschiebung, wie im Flugblatt, vielleicht kennt das jemand, hingewiesen, aktuell von der Abschiebung bedroht sind Roma-Familien und Familien aus dem Kosovo, also aus Jugoslawien. Wobei ja jetzt bekannt wurde, dass eine Familie, die hier auch aufgeführt werden in diesem Flugblatt, die in Gottenheim wohnte, am Mittwoch mit Polizeigewalt nach Jugoslawien abgeschoben wurde. In Emdingen deshalb auch die Demonstration. Da gibt es zwei Familien. Da gibt es die eine Familie, die jederzeit von der Polizei abgeschoben werden kann. Deshalb soll da auch mehr noch erfolgen, aber dazu später. Und dann gibt es noch eine Frau mit Kindern, ebenfalls Roma, die abgeschoben werden soll. Wobei da momentan noch irgendwie was mit dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe läuft. Und dann gibt es noch eine Kosovo-Familie, die mittlerweile schon 4 Jahre in Emmendingen wohnt. Die soll jetzt an die zentrale Anlaufstelle nach Karlsruhe gebracht werden, in das 800-Personen-Lager.
Zu der Familie aus Gottenheim, die abgeschoben worden ist am Mittwoch, das war eine Roma-Familie, die eigentlich hätte euch noch anrufen wollen aus Skopje oder aus Jugoslawien irgendwo. Habt ihr denn einen Anruf bekommen?
Also wir hatten mit der Familie vereinbart, nachdem wir mitgekriegt haben, dass der Vater und die große Tochter beim Polizeirevier in Breisach war. Wir hatten nochmal Kontakt, also gestern Morgen mit der Familie, mit der Mutter. Um 7 und dann hat man dort angerufen in Gottenheim, weil die Mutter und die kleine Tochter war noch in Gottenheim und mit ihnen vereinbart, dass sie auf jeden Fall bei uns anrufen sollte, wenn alles gut ging mit der Abschiebung. Und zwar hatten wir ausgemacht um 22 Uhr gestern Nacht. Wir haben gewartet auf diesen Anruf, es kam nichts und wir befürchten also wirklich das Schlimmste.
Vorhin hast du auch noch erzählt, dass der Roma- und Sinti-Union, dass sie erzählt hat, dass nie ein Roma hier in der BRD anerkannt wurde als Flüchtling seit dem Bestehen der BRD?
Also ich hatte ein Gespräch mit dem Bundesvorstand der Roma- und Sinti-Union in Nordrhein-Westfalen und er hat mir erklärt, dass, also wie du selber gesagt hast, seit dem Bestehen der BRD kein Rom oder Sinti anerkannt wurde, beziehungsweise dass Romas eigentlich vermehrt abgeschoben werden, dass kein Bundesland die Romas aufnimmt. Es hat mal in Hamburg eine Entscheidung gegeben, wo eine Frau, eine Roma-Frau, einen Aufenthalt bekam, aber dieser Aufenthalt wurde durch das neue Ausländergesetz wieder außer Kraft gesetzt für diese Entscheidung.
Ein zweiter Punkt für die Demonstration ist die Demonstration gegen die Abschaffung des Petitionsrechts. Jetzt habe ich die Frage, warum wird das Petitionsrecht abgeschafft? Die Erfolgsquote für Flüchtlinge war ja sowieso sehr niedrig.
Also ich denke, dass dadurch, dass nur 3% in Baden-Württemberg anerkannt werden als politische Flüchtlinge, wird automatisch jeder Weg von einem Flüchtling mit einer Petition ende und die Petition wird er dann stelle beim Landtag von Baden-Württemberg, beim Petitionsausschuss. Und dadurch, es gibt eine Vereinbarung zwischen Landesregierung und Landtag, dass während eine Petition läuft, nicht abgeschoben werden darf oder kann. Und das heißt also, dass die große Anzahl der Flüchtlinge hier weiter Aufenthalt hat. Und wie man ja weiß, dass es aus den Gemeinden ziemlich reaktionären Protest gibt gegen die Flüchtlinge, weil viele de facto Flüchtlinge in den Gemeinden wohnen und keine Wohnungen vorhanden sind, will man jetzt, denke ich, das Petitionsrecht unter anderem unter dem Aspekt beseitigen für die Flüchtlinge, dass sofort abgeschoben werden kann und dass diese Zeitdauer von 6 Monaten nicht mehr vorhanden ist, also während die Flüchtlinge in den Gemeinden wohnen.
Also das heißt konkret, wenn ein Petitionsverfahren läuft, dann hat der Flüchtling oder die Flüchtlingsfrau die Möglichkeit, noch 6 Monate mindestens hier in der BRD zu sein.
Also wenn man von Erfahrungen ausgeht, dauert so ein Petitionsverfahren circa 6 Monate.
Mhm. Und die BRD sagt einfach, die Kosten sind ihr zu teuer, sind ihr zu hoch, die Flüchtlinge 6 Monate einfach nochmal zu versorgen.
Also zum Beispiel kann man das ganz gut verfolgen am Arbeitsverbot. Es gibt ja das 5-jährige Arbeitsverbot für Flüchtlinge und das wurde jetzt durch eine Sonderverordnung gelockert. Aber nicht deshalb, weil jetzt die Bundesregierung da irgendwie sozialpolitisch auf einmal fortschrittlich wird, sondern das wurde deshalb gelockert, weil diese Bundesfinanzen so dermaßen beschissen sind, dass ich dann sage, also alle ab einem Jahr, die dürfen jetzt vom Arbeitsamt vermittelt werden. Was ja tatsächlich auch von vielen Flüchtlingen wovon viele Flüchtlinge jetzt Gebrauch machen. Und das heißt, also da darf man jetzt nicht irgendwie welche fortschrittliche Charakter in diese Gesetze sehen, weil die jederzeit wieder rückgängig gemacht werden können. Aber es zeigt sehr deutlich, wie beim Abschaffung des Petitionsrechts, dass es ums Sparen geht, ums Einsparen von Finanzen.
Hast du den Überblick, also eine Prozentzahl, wie hoch die Anerkennungsquote für Flüchtlinge bei Petitionsverfahren sind?
Also aus unseren Erfahrungen wissen wir, sowohl jetzt vom Yusuf Gedik oder von Petitionen von Roma oder von Petitionen von Libanesen, dass noch nie eine Petition anerkannt wurde, wo wir zum Beispiel mitgeholfen haben, dass die gestellt wurde im Landtag. Aber was man auf jeden Fall sehen muss, es konzentriert sich jetzt beim Petitionsausschuss eine hohe Anzahl von Petitionen, das heißt von Kurdinnen, Kurden, kurdischen Familien und so weiter. Und wenn jetzt tatsächlich diese Landesregierung eine 6 Wochen Abschiebefrist einführt, dann würde das bedeuten, dass die ganzen Kurden und kurdischen Familien, nur zu nennen jetzt die kurdische Familie in Weil am Rhein, der Mann war in der Gewerkschaft tätig, er wird verfolgt, er kommt ins Gefängnis. Oder Familien jetzt in Kehl, sie waren aktiv in der PKK, oder Familien, wo jetzt betreut werden von der Kolbingsfamilie in Reute, 2 kurdische Familien, wo ja Petitionen laufen. Das heißt, wenn diese 6 Wochen Abschiebefrist eingeführt wird, werden die ganzen Personen direkt von der Abschiebung bedroht sein und man wird die Personen auch, aus Erfahrung weiß man das, mit Polizeigewalt abschieben. Mhm. Und das würde dann wirklich eine hohe Zahl von Abschiebungen sein. Und dagegen soll eben die Demonstration auch gerichtet sein, dass also endlich mal hier sich ein Protest entwickelt gegen diesen Rassismus, der hier praktiziert wird von Bund und Land, von CDU, zum Teil von SPD und so weiter.
Wenn sich jetzt jemand dieser Sammlungsbewegung anschließen will, mitmachen will, wo kann der oder die sich hinwenden?
Also ganz wichtig ist hier zu erwähnen, es wurde ja jetzt von Flüchtlingen und von hier lebenden Einheimischen der Südbadische Sprecherrat für Flüchtlinge gegründet. Da sitzen Kurden drin, sitzen Kosovo-Albaner drin und so weiter. Und wir möchten mit diesem Südbadischen Sprecherrat wie das Wort schon selber sagt, ein Sprecherrat für Flüchtlinge ins Leben rufen, was tatsächlich auch politisches Gewicht haben soll, zum Beispiel wenn man gegenüber Behörde auftritt. Und da möchte man auch ziemlich viele Personen gewinnen, also auch Persönlichkeiten, die damit unterschreiben und sagen, wir sind Mitglied dieses Sprecherrates, wir möchten Ihnen mithelfen zu vertreten in mehrere Instanzen, auf mehrere politische Ebene. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da anschließt. Dieser Sprecherrat, der trifft sich auch regelmäßig alle 2 Wochen in der ADW, also in der Aktion Dritte Welt, in der Kronestraße in Freiburg.
Also nochmal die Demonstration am Samstag, 11. Mai in Emdingen um 10.30 Uhr am Bahnhof ist Treffpunkt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Mai 1991.
In der Taz vom 26. April wurde ein Brief aus dem Knast Carabanchal nahe Madrid abgedruckt. Dieser Brief wurde schon am Sonntag im Knastfunk verlesen. Wir werden es aber nochmal tun, denn die Schilderung aus dem Knast ging mir echt unter die Haut. Der Brief soll, bitteschön, nicht unter dem Aspekt gehört werden, Spanien sei ärmer, der Knast daher so mies und so weiter. Vielmehr sind auch die Parallelen interessant. Zum Beispiel die Bildung von Cliquen, die ein solidarisches Verhalten der Knackis verhindern. Oder die Heranzüchtung der Capos als verlängerter Arm der Knastleitung. Oder die grundsätzlich menschenverachtende Organisation des Knastsystems. Was im Brief noch fehlt, sind Hinweise auf den Kampf gegen den Knast. Aber jetzt die Nachlesung des Briefes aus der Taz.
Zu den Zuständen in den einzelnen Zellen und dem Gefängnis allgemein schreibt er: Der Knast in Carabanchal bei Madrid, ein Sternbau mit 4 Flügeln, wurde für 800 Mann gebaut und ist zurzeit belegt mit 2800 Mann. Am 18. Februar bin ich in Galeria 6a angekommen. Das ist einer der 4 Flügel. Er ist mit 756 Mann belegt. Der Flügel hat 4 über Treppenschächte erreichbare Etagen. Im Erdgeschoss sitzen 2 bis 3 Beamte, die die Aufsicht haben. Außer zum Auf- und Zuschließen gehen diese Beamten aus ihrem Büro nicht heraus, zur eigenen Sicherheit. Einzelzellen sind mit 4 bis 5 Personen belegt. In den Dreimannzellen liegen mindestens 10 Personen. Die Betten stehen 10 cm von den Wänden entfernt, mit den Füßen in rostigen, mit Wasser gefüllten Cola-Dosen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme gegen kriechende Insekten, Kakerlaken, Schaben, Wanzen und sonstige Krabbeltiere. Das hilft aber wenig, denn diese Biester sind blutrünstig und anscheinend intelligent. Des Nachts kriechen sie die Decke entlang bis über die Betten und lassen sich dann auf die Schlafenden fallen. Blutflecke und zerquetschte Insektenreste am Morgen lassen erkennen, wie gut diese Strategie funktioniert.
Um bei der Nacht zu bleiben, es sind unterarm lange, dicke, eklig nasse Ratten zu Gast. Mäuse und kleineres Getier wird von vielen schon geduldet, als Haustier gehalten und beköstigt. Meine erste Nacht war ein Erlebnis. Ich wurde wach, weil mir etwas Nasses am Kopf spielte. Als ich langsam zu mir komme, verschwindet eine fette Ratte quiekend im offenen Klo. Der Gedanke an das fette, kotbeschmierte Tier und die Rattenzähne an meinem Hals ließen mich den Rest der Nacht nicht mehr schlafen. Am Lachen der Mithäftlinge, die das alles mitbekommen hatten, war mir dann auch klar, warum man mir so bereitwillig das untere Bett überlassen hatte. Der einzige Schutz vor nächtlichen Besuchen dieser Art ist, die Toilette mit einer wassergefüllten Plastikflasche zu verschließen. Das hatte ich nicht gewusst. Gesagt hatte es mir keiner. Nebenbei, das andere untere Bett war in der Regel nicht benutzt, weil ein Pärchen es vorzog, gemeinsam zu schlafen. Natürlich oben.
Die Elektrik in den Zellen ist lebensgefährlich. Elektrische Leitungen liegen teilweise blank auf dem Putz. 2 blanke Kabel, eine Fassung, eine Birne, das ist die Beleuchtung. Der Schalter, falls vorhanden, hängt lose an der Wand. Im Dunkeln fasst man oft in den fließenden Strom und bekommt einen kräftigen Schlag. In der Regel aber hängen nur 2 blanke Kabel aus der Wand, die man zusammenbringen muss, wenn man Licht haben möchte. Im Winter sind die Wände nass, man bekommt leise eingewischt, wenn man unbedacht die falschen Stellen berührt. Durch die Fenster, deren Scheiben mit Blechteilen im Eisenrahmen verkeilt sind, zieht es, der Winter im spanischen Binnenland ist kalt und feucht, alle Mauerritzen sind voll mit Ungeziefer. Da hilft auch kein Desinfektionsmittel mehr. Wanzen, Kakerlaken und so weiter sind immer und überall vorhanden. Auf den Fluren sieht es nicht anders aus. Blanke elektrische Leitungen, nasse Wände, offene Stromverteiler, teilweise einfach auf die Wand genagelt. Müll, Urinecken, Kot, erbrochenes, blutige Atemsekretreste, Abwässer aus undichten Toiletten, die bis in den Flur auslaufen. Dazwischen wimmelt es von Schaben, Mäusen und ab und zu mal einer Ratte.
In dunklen Ecken, und davon gibt es viele, hinter modernden Matratzen versteckt hocken und liegen Rauschgiftsüchtige, die sich mal eben einen Druck setzen. beim Spritzen, oft mangels Spritzen mit Kugelschreiberminen, die auf den Steinen geschärft werden, bekotzen sich die Leute in der Regel. Das ist das Bild, das sich auf den Fluren bietet. Einbrüche in die Zellen während der Abwesenheit der Bewohner sind an der Tagesordnung. Nachdem ich einen Tag da bin, wird während meiner Abwesenheit in der Zelle eingebrochen. Mir fehlen wertvolle Bekleidungsstücke, anderen fehlt ein Radio, ein Walkman und anderes. Hintergrund: Ein Bediensteter muss die Tür aufgeschlossen und die Augen zugeschlossen haben. Andere haben zugegriffen. Jedenfalls die Sachen fehlen, keiner war's. Ersatz gibt es nicht. Ich bekomme noch größeren Ärger, weil ich die Stirn habe, den Diebstahl zur Anzeige zu bringen.
I knew this chump, see, he tried to play me. He was my right-hand man, but he betrayed me. I let him chill up my crib, cause we were downing. I went to work every day while he was lounging. He tried to backstab.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Mai 1991.
Even trying that, his game was mad weak. Know what I'm saying, Black? Step to him quietly, he copped a plea. Told him to fix it or I'd have to catch a body. In this society, there's many snakes. Don't be too eager when you're seeking a break, cause chumps will exploit, use you to benefit. So just be keen and learn all the ends of it. I've had my share of dealing with fake men. I left them squealing, it was I who did the taking. Proceeding exactly according to plan.
Zum Essen und zu den Waschmöglichkeiten berichtet der Gefangene. Essen gibt es in einem großen Saal. Eisengestelle sind zu Tischen und Stühlen verschweißt. An einem gemauerten, langen Sockel wird das Essen in Eisenbleche mit 4 Vertiefungen ausgeteilt. Der Fußboden ist von überschwappender Suppe, Gemüse usw. verschmiert. 750 Mann drängeln, drücken, wollen ihr Essen. Ich bin Oberschenkel amputiert und auf Krücken angewiesen. Rechts das Essen, links eine Krücke. Kann ich auf dem glatten Boden kaum sicher stehen. Ich komme mir vor wie ein Zirkusartist und bin froh, das Essen halbwegs komplett auf den Tisch zu bekommen. So läuft das 3-mal täglich. An den Tischen ist ein großes Gedränge, weil nur für die Hälfte der Leute Platz ist. Aber im Notfall wird halt im Stehen gegessen. Was essbar ist: Maden im Salat, Würmer und Wurmeier in der Suppe, das ist der sichtbare Teil des delikaten Mahls. Was im Fleisch an Unrat oder Gewurm ist, sieht man nicht, denn es ist ja mitgekocht oder gebraten. Nur das Brot, in Plastik verschweißt, ist relativ gefahrlos zu verzehren.
Für die 750 Mann gibt es 18 Duschen, von denen aber weniger als die Hälfte funktioniert. Die einzelnen Duschen sind durch Steinmäulchen getrennt, die aus nicht verfließten, rohen Steinen sind. In den Steinritzen lauern Ungeziefer und Bakterien. Auf den Steinmäuerchen Blutreste, verrottete Spritzen, Kugelschreiberminen. In den Ecken der Kabinen liegen Kothaufen, Mundsekrete, Erbrochenes, Urinduft umhüllt alles. Durch diese Verunreinigungen sind die Abflüsse dauernd verstopft. Man steht also beim Duschen grundsätzlich in diesem geschilderten Unrat. Die Stromleitungen im Bereich der Duschen sehen genauso aus wie in den Zellen. Man muss also aufpassen, dass die Wand selbst nicht zuschlägt und einen mit Stromschlägen in der Nässe überrascht. Zum Duschen- und Toilettenbereich ist noch zu vermerken, dass die Blutreste und Spritzenrückstände mit zu dem gefährlichsten gehören, denn ein Fehltritt oder Ausrutschen, bei dem man haltsuchend in diese Reste fasst, kann einem Todesurteil gleichkommen. Hepatitis und AIDS, um nur die wichtigsten Krankheiten zu nennen, werden durch Blutkontakte dieser Art übertragen.
His game was mad weak, know what I'm saying, Black? Step to him quietly, he copped a plea. Told him to fix it or I'd have to catch a body. In this society, there's many snakes. Don't be too eager when you're seeking a break, cause chumps will exploit, use you to benefit. So just be keen and learn all the ends of it. I've had my share of dealing with fake men. I left him squealing, it was I who did the taking. Proceeding exactly according to plan. I foiled the scheme cause it seemed that I'm that man. And if you step up like the kid who did front, you will bear witness the execution of a chump.
Zur alltäglichen Gewalt unter den Gefangenen wird berichtet. da der größte Teil der hier Einsitzenden rauschgiftsüchtig ist, wie aus Zeitungsberichten, internen Statistiken und eigenen Schätzungen hervorgeht, ist auch die Zahl der HIV-Infizierten relativ hoch. Intern geht man von 50 bis 55 HIV-Infizierter hier in Carabanchal aus. Dazu kommen laufend neue Fälle von Hepatitis, TBC-Erkrankung und Syphilis, deren Häufigkeit hier im Haus fast die gleiche Dimension angenommen haben. Die Krankheiten verbreiten sich durch die hoffnungslose Überbelegung, durch die geschilderten hygienischen Bedingungen und, nicht zu vergessen, durch die alltäglichen blutigen Gewalttätigkeiten.
Raubüberfälle und Messerstechereien mit geschliffenen Konservendosendeckeln gehören zum Alltag. Die Flure, durch enge dunkle Treppenschächte am Kopf der Etagen miteinander verbunden, laden zur Flucht, zum unerkannten Entkommen in die oberen Etagen förmlich ein. Eine Kontrolle gibt es nicht. Die Beamten sitzen, wie gesagt, in Parterre und haben nicht einmal Einsicht in den gesamten Bereich. Beschwerden oder Anzeigen führen zu Repressalien durch die Beamten, die mit vielen anderen Insassen auf Du und Du sind und Namen wie Missliebigkeiten an diese Leute weitergeben, damit Disziplin gewahrt bleibt. So ist ein vielgebrauchtes Wort hier der Begriff Respecto.
Zur täglichen Gewalt zwei Beispiele. Fall 1. Ich stehe mit anderen auf dem Flur in Höhe meiner Zelle. Ein spanischer Zigeuner, ein Gitano, provoziert einen baumlangen Schwarzen, spuckt dem Mann gar ins Gesicht. Der Schwarze will zuschlagen, wird aber von einer Konservendose im Gesicht blitzschnell und schwer verletzt. Er blutet wie ein angestochenes Schwein. Der Gitano will fortlaufen, aber der Schwarze erwischt ihn und schlägt ihn zu Boden. Sofort bildet sich ein Ring von Neugierigen um die beiden. Aus dem Ring löst sich ein weiterer Gitano und schlägt dem Schwarzen, der über dem am Boden liegenden kniet, ein spitzes Blech in den Rücken. Blutüberströmt bricht der Schwarze zusammen. Die beiden Gitanos fliehen. Andere Schwarze bringen den Mann zum Beamtenbüro. Er kommt in die Krankenstation. Ich sah den Messerstecher Tage später auf einer der oberen Etagen. Es scheint, dass er die Sache folgenlos hinter sich gebracht hat. Da ich nicht lebensmüde bin, werde auch ich mich hüten, Anzeige zu erstatten oder gar Zeuge zu spielen.
Ein weiterer Fall. Ich komme von Essen aus dem Speisesaal, muss durch den engen Flur nach oben. Ein Inder kommt mir entgegen, auf allen Vieren kriechend und blutüberströmt. Man hatte versucht, ihm die Halsschlagader aufzuschlitzen. Eine circa 15 cm lange Wunde vom Hals bis unters Kinn war zu sehen. Der Täter, ein Türke, konnte abends ausgemacht werden. Folgendes war geschehen. Der Türke, ein Kunde von Pepe, so heißt der Inder, hatte diesem viel Geld gegeben, um inneranstaltliche Vorteile zu erhalten, zum Beispiel Zusatzbesuche vis-à-vis mit seiner Frau. Pepe, der Zuträger für Beamte und inneranstaltliche Läufer und Boote war, hatte versprochen, das für ihn zu erledigen. In der Regel klappte die Vermittlung oder Versorgung durch Pepe auch. Da aber die falschen Beamten Dienst hatten, ließ sich ein Termin nicht realisieren. Ein Besuch fiel dadurch aus, der Türke drehte durch und verletzte den Mann bei dem Überfall im Treppenschacht lebensgefährlich.
Raubüberfälle dieser Art sind hier an der Tagesordnung. Rauschgiftsüchtige schließen sich unter der Führung von Bossen, meist Kolumbianer, Türken oder Libanesern zusammen und arbeiten dann gezielt und in Gruppen. Abschirmen, dann das Opfer mit mehreren umringen, zuschlagen, ausrauben und weglaufen. Meist in die Bronze, die erste Etage. Dort sind alle Zellen jeweils mit 10 Leuten belegt. Zielabteilung für alle Neuankömmlinge, die Drogenkonsum haben. Eine Identifizierung ist in dem Gewimmel meist unmöglich. Zudem gehen die Junkies meist mit Maskierung, mit über den Kopf gezogenen Plastiktüten vor. Die Bosse bekommen Gold, Schmuck und Bargeld. Die kleinen Diebe dürfen Radios, Elektronik oder Billigkram behalten. Man kann hier wirklich nur mit dem Rücken zur Wand, möglichst in einer Gruppe bekannter Leute, aus der Zelle gehen. Gefährlich ist schon das Tragen einer Armbanduhr.
Get the purpose of it. I'm snatching hearts out of chumps, cause I deserve to love it. Observing acts of a snake while I evaluate. Eliminate the nucleus, I'm doing this. Piss you
raising fists, using force of any sort. My conscience says it's nonsense. If I put up with it, hit meaning fleazy. Sorry type, slip types, I'll drive them all to danger and make them hitchhike. Cause if you step up like the kid who did front, you will bear witness the execution of a chump.
Info machen scheint eine schwierige Aufgabe zu sein, kann schlecht mit sonstiger politischer Arbeit verbunden sein, scheint mir, denn das Donnerstagsinfo ist in der Krise. Eine Mitarbeiterin kann ihre Arbeit nicht mehr mit dem Info machen vereinbaren, zieht sich zurück. Eine weitere Mitarbeiterin fühlt sich ebenfalls überlastet und hofft, im geplanten Fraueninfo besser klarzukommen. Ein weiterer Mitarbeiter stellt seine Mitarbeit im Donnerstagsinfo ein. Verbleiben also zwei Menschen. Die Zukunft des Donnerstags-Info scheint also unsicher. Wenn nicht noch eine überraschende Lösung gefunden wird, ist das vielleicht das letzte Donnerstags-Info in dieser Zusammensetzung. Und jetzt zu Veranstaltungshinweisen.
Unter der Überschrift Krise und Umbruch der Linken weltweit laden Menschen und Gruppen, die sich zusammengetan haben, um losgelöst von tagespolitischen Problemen Grundfragen der Solidarität, unser Selbstverständnis, unsere Krisen zu diskutieren, zu einem viertägigen Pizza-Seminar in Borkum bzw. auf Borkum vom 22. bis zum 26. Mai ein. Pizza heißt Projektgruppe Internationalistische Zukunft, Zusammenarbeit und Aktionen. Themenschwerpunkte dieses Seminars werden sein, die Frage am Ende, Rückblick und Bilanz der Linken seit den 60ern, dann Partei, Massenorganisation, Avantgarde-Volk, eine Beziehungskiste oder welche Signale hören die Völker und Alternativen zu traditionellen Organisationsformen. Es wird aber auch Arbeitsgruppen unter anderem zu folgenden Themen geben, Konsequenzen des Zusammenbruchs des realen Sozialismus, feministische Utopien, neue Weltordnung und die Linke, Gramsci und Organisation, die Linke in Lateinamerika und den USA, Partizipation versus Repräsentation, Marx ist hops gegangen, zu Adam Smith, Freud. Eingeladen als Referentinnen sind zum Beispiel James Patras aus den USA, ein Autor zahlreicher Bücher zu den USA und Lateinamerika, Fernandes Huidobro aus Uruguay, ein Mitglied der Stadtguerilla MLN Tupamaros, 14 Jahre im Gefängnis unter der Militärdiktatur, heute einer der Hauptaktivisten und Theoretiker der mittlerweile legalisierten Tupamaros. Dann Maria Amelia Teres aus Brasilien, eine Feministin, kritische Sympathisantin und Kritikerin der PT Brasiliens, Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung Sao Paulo. Und Virginia Vargas aus Peru, Aktivistin der peruanischen und lateinamerikanischen Frauenbewegung. Auch Sabine Kebier, Nahost- und Gramsci-Expertin, und Jutta Brabant aus Berlin-Ost, parteiloses Mitglied des Bundestags in der PDS-Fraktion, und Bill Pleasant aus den USA, schwarzer Schriftsteller und Aktivist der New Aliens Party. Wer sich anmelden will zu diesem Seminar vom 22. bis zum 26. Mai, kann das tun beim Informationsbüro Nicaragua, Hofaue 51, 5600 Wuppertal, und Telefon dieses Büros ist 0202 493 6305. Teilnehmer und Teilnehmerinnen zahlen allerdings für diesen Spaß 200 Mark bzw. 120 ermäßigt. Also nochmal die Adresse: Informationsbüro Nicaragua, Hofaue 51, 5600 Wuppertal, Telefon 0202 493 6305.
Ja, jetzt noch weitere Veranstaltungshinweise. Um 19 Uhr fängt im kommunalen Kino an der Urachstraße der Film an, Wie ich den Krieg gewann. Der Film läuft im Rahmen der Veranstaltungsreihe Deserteure, Verräter oder Vorbilder, also seit 19 Uhr im kommunalen Kino.
Und im Rahmen der Veranstaltungsreihe Antisemitismus des AAK, Arbeitskreis Alternative Kultur, wird das Stück Jubiläum von Geta Buri gespielt. Diesmal heute 20.30 Uhr im Saal der israelitischen Gemeinde in der Engelstraße 1 in Freiburg. 20.30 Uhr Jubiläum von Geeta Bori.
Ja, und dann nochmal der Hinweis auf die Demonstration am Samstag, den 11. Mai in Emding um 10.30 Uhr. Bahnhof ist der Treffort, Treffpunkt. Und dann noch ein...